Im April 1945 nahmen die Partisanen Mailand ein. Zwei Tage später kamen sie in die kleine Stadt, in der ich damals lebte. Es war ein Freudentag. Die zentrale Piazza war dicht gedrängt voller Menschen, die singend und Fahnen schwingend nach Mimo riefen, dem Partisanenführer der Gegend. Die Menge jubelte, die Partisanen hoben ihre Gewehre und feuerten Freudenschüsse in die Luft. Wir Kinder stürzten hin, um die Patronenhülsen aufzusammeln, die kostbare Sammlerobjekte waren.
Im Foucault'schen Pendel, seinem zweiten Roman, gibt es die Figur des Belbo. Die ist genauso alt wie Eco, also ein alter Eco. Und dieser Belbo, der bedauert im Roman, dass er zu jung gewesen sei, um an der Resistenza teilzunehmen. Und andererseits in der Misteriosa Fiamma della Regina Luana, also seinem fünften Roman von 2004, da ist es so, dass die Hauptfigur Jambo, die hilft den Partisanen durch die Ortskenntnisse. Also er kriegt zwar auch keine Waffe, aber er kann ihnen so Tipps geben, wie sie im Gebirge da vorgehen müssen, um die Deutschen oder die italienischen Faschisten halt irgendwie zu bekämpfen. Also er kann sich nützlich mal konkret nützlich machen und den Partisanen helfen. Und das ist aber eine Autofiktion. Also das hat Eco nicht gemacht, aber das hängt auch mit seinen eigenen Erfahrungen zusammen.
Alessandria, Piemont, im Kriegsjahr 1942. Als der später weltberühmte Autor Umberto Eco 10 Jahre alt ist, gewinnt er den ersten Preis bei den Ludi Juveniles, einem freiwilligen Pflichtwettbewerb für junge italienische Faschisten. Er hatte sich, wie er später bekennen wird, mit rhetorischer Bravour über das Thema ausgebreitet: Sollen wir für den Ruhm Mussolinis und die unsterbliche Bestimmung Italiens sterben? Die Antwort Umbertus war natürlich ja gewesen. Er war, so wird er später selbstironisch schreiben, eben ein heller Junge. Die propagandistische Indoktrinierung durch den italienischen Faschismus ist gleichsam Urprägung und intellektueller Ausgangspunkt des späteren Schriftstellers und Theoretikers Eco. Die Auseinandersetzung mit dem Faschismus wird ihn zeitlebens nicht mehr loslassen und seine Arbeit für immer prägen.
Dieser Großvater, der war zuerst Drucker und im letzten Lebensjahr hat er aber nur noch als Buchbinder gearbeitet. Und deswegen hat er eben auch noch Bücher, die noch nicht gebunden waren, aber schon vollständig vom Inhalt her, hat er noch in dieser Bücherkiste gehabt und die sind dann übrig geblieben bei seinem Tode dieses Großvaters. Und die konnte dann der 10-jährige kleine Eco, der hat ihm dann mehrere Jahre an Lesestoff gebracht und also sicherlich eben vor allem auch zu Abenteuer- und Feuilleton-Romane des 19. Jahrhunderts. Also Dumas wäre das Beispiel dafür. Also auch so klassische Erzähler, eben auch Emilio Salgari aus Italien, der gilt ja so als der italienische Karl May sozusagen. Also auch so Abenteuerromane, die gerne auch so in Indien spielen, also exotische Abenteuerromane. Sowas hat er gelesen und er sagt schon, dass das bei ihm die Lust an Literatur geweckt hat und vielleicht auch an so traditionellen Formen des Erzählens.
Thomas Stauder, Privatdozent für romanische Literaturwissenschaft an der Universität Augsburg.
Die Bücherkiste, die der junge Umberto Eco im Keller der großväterlichen Werkstatt findet, ist für den Burschen im Gegensatz zur faschistischen Ideologie wie ein Tor zur Welt. Marco Polos Reisebericht Il Milione und Victor Hugos Der Mann, der lacht gehören ebenso dazu wie andere Schätze der Weltliteratur. Alexandre Dumas' Abenteuerromane oder Kinderbuchversionen des Don Quixote und des Gargantua von François Rabelais. Aber auch die Lektüre von Comics wird eine wegweisende Rolle für die intellektuelle Entwicklung Umberto Ecos spielen. Bereits in den 1930er Jahren hatte ihm seine Mutter Comics aus dem Corriere dei Piccoli vorgelesen. Der Bote für die Kleinen ist die erste italienische Comiczeitschrift, die von 1908 bis 1995 wöchentlich erschien. Und auch die amerikanischen Besatzungssoldaten stecken ihm nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Comics zu.
Nein. 1945, wie die ersten afroamerikanischen Soldaten nach Italien kamen, war er ganz begeistert, dass die ihm einen Dick Tracy-Comic in die Hand gedrückt haben. Das war seine Begegnung mit angloamerikanischen Comics. Natürlich die italienische Comicwelt und piktoriale Welt, die war ja schon vorher präsent bei ihm.
Gloria Vitalm, emeritierte Kulturwissenschaftlerin und Semiotikerin.
Papaveri son alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri son alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fa?
In dem 2004 erschienenen fünften Roman »Die geheimnisvolle Flamme der Königin Luana« unternimmt der mittlerweile 72-jährige Autor Umberto Eco eine multimediale und multiperspektivische Reise in die eigene Kindheit. Zu Beginn des Romans erwacht Giambattista Bodoni, genannt Jambo, aus einem langen und tiefen Koma. Er ist zu dieser Zeit etwa 60 Jahre alt, von Beruf Antiquar und lebt mit seiner Frau Paula in Mailand. Da er sein Gedächtnis und damit die Erinnerung an seine eigene Biografie verloren hat, rät ihm seine Frau, sich auf die Suche nach seiner Kindheit zu begeben, um über diesen Weg sein Gedächtnis wiederzufinden. Jambo sucht in der weiteren Entwicklung des Romans den Ort auf, wo er als Kind die Sommerferien und die Kriegsjahre 1943 bis 1945 verbracht hat, das Landhaus seines Großvaters in den südpiemontesischen Bergen, ein großzügiges Gebäude mit breitem Haupttal und zwei Seitenflügeln an einem Hang oberhalb des Dorfes Solara.
8 Tage lang bin ich früh aufgestanden, um das Morgenlicht auszunutzen, bin auf den Dachboden gegangen und dort bis zum Abend geblieben. Was habe ich in den letzten 8 Tagen getan? Ich habe gelesen, meist auf dem Dachboden, aber die Erinnerung an den einen Tag verschmilzt mit der an den anderen. Ich weiß nur, dass ich planlos und wild durcheinander gelesen habe. Ich habe nicht alles Wort für Wort gelesen. Manche Bücher und Hefte habe ich nur überflogen, wie man eine Landschaft überfliegt. Und wenn ich das tat, wusste ich, dass ich schon wusste, was darin stand. Als hätte ein einziges Wort 1000 andere heraufgerufen oder erblühte in einer knappen Inhaltsangabe, so wie jene japanischen Blumen, die man zum Aufblühen ins Wasser stellt.
Umberto Eco, die geheimnisvolle Flamme der Königin Luana, Karl Hanser Verlag 2004, aus dem Italienischen von Burkhard Kröber.
Die Hauptfigur in dem Roman »Die geheimnisvolle Flamme der Königin Luana«, genannt Jambo, ist geradezu ein Abbild von Umberto Eco. Er ist zwar nicht Professor für Semiotik von Beruf, sondern Antiquar, aber ansonsten sind seine Lebensumstände identisch mit denen von Eco. Auch die Ehefrau von Jambo ähnelt Ecos Frau Renate. Der Roman ist in diesem Sinn eine verkappte Autobiografie oder ein autobiografischer Roman. Heute würde man sagen, autofiktiver Roman. Eco baut in diesen Roman nicht nur die Realitäten in Mailand und so weiter ein, sondern vor allem die Realitäten aus seiner Jugendzeit der 1930er und frühen 1940er Jahre. Also seine Erfahrungen mit Faschismus und Krieg. Und das ist alles sehr authentisch erzählt, was er seinem Erzähler da in den Mund legt.
Burkhard Kröber, Romanist und Eco-Übersetzer.
In dem Roman »Die geheimnisvolle Flamme der Königin Luana« bringt Eco seine Methode der intertextuellen und intermedialen Collage- und Montagetechnik zur vollen Blüte, die ganz seiner jahrzehntelangen theoretischen Beschäftigung mit Semiotik und Medientheorie entspricht. Nicht nur die Sprache und die sprachlichen Zeichen sind dabei elementare Bestandteile der Kommunikation, sondern auch Mode, Bilder, Filme und Lieder als Zeichen der Populärkultur. Und natürlich auch Comics. Bereits in seiner 1964 erschienenen Schrift »Apokalyptika und Integrierte zur kritischen Kritik der Massenkultur« hatte sich Umberto Eco als einer der ersten italienischen Wissenschaftler mit Populärkultur und Comics beschäftigt. In dem Roman »Die geheimnisvolle Flamme der Königin Luana« wird Ecos theoretische Beschäftigung in praktische Poetik übersetzt.
Er sagt eben, der Luana-Roman soll nicht seine persönliche Autobiografie sein, sondern sagt er, l'autobiografia di una generazione, also seiner ganzen Generation, der Leute, die ungefähr zur selben Zeit wie er da zu Beginn der 30er Jahre unter dem Faschismus geboren sind. Und er bedient sich eben des Kunstgriffs, dass die Hauptfigur Jambo, dass der zum Teil so Gedächtnisverlust erlitten hat. Und dieser Jambo, der kann sich nicht mehr an seine persönliche Vergangenheit erinnern, also was er so als Kind erlebt hat oder als Jugendliche, aber er kann sich noch an die gesellschaftlichen und kulturellen Umstände erinnern. Und deswegen werden die auch so in den Vordergrund gestellt und es wird eben intermedial gemacht, also mit Filmplakaten und auch mit Liedtexten, die abgedruckt werden. Und eben mit Comics auch. Also die ganze populäre Unterhaltungskultur der 30er Jahre wird da auch in den Roman mit eingebunden.
Weiter unten in der Truhe waren die Puppen meiner Schwester, die sie vielleicht von unserer Mutter bekommen hatte, welche sie ihrerseits von unserer Großmutter geerbt hatte. Porzellaner Teint, rosenroter Schmollmund und rosige Wangen, das Kleidchen aus Organza und Augen, die noch schmachtend auf- und zuklappten. Eine sagte sogar noch Mama, wenn man sie bewegte. Beim Kramen zwischen einem Gewehr und dem anderen stieß ich auf komische kleine Soldaten, flach aus Sperrholz, mit roter Mütze und blauem Rock und langen roten Hosen mit einem gelben seitlichen Streifen, auf kleine Räder montiert. Die Züge waren nicht martialisch, eher grotesk, mit Kartoffelnasen. Schließlich förderte ich einen Blechfrosch zutage, der noch kaum hörbar quakte, wenn man ihm auf den Bauch drückte.
Die Hinwendung zu einer Ästhetik der Alltagskultur hat Eco nicht zuletzt auch dem Einfluss russischer Formalisten und Strukturalisten zu verdanken. Sie hatten Abstand genommen von einer Ästhetik der Einfühlung und der Interpretation, wie auch von der historischen Philologie. Roland Barthes hatte bereits in den 1950er Jahren eine Analyse der französischen Alltagskultur unternommen. Nicht nur die sprachlichen, sondern alle anderen Arten kommunikativer Zeichen flossen in diese neue Form der strukturalistischen Kulturwissenschaft ein. Es ist auch die perfekte Wissenschaft zur Analyse von Film und Massenkultur und bietet dem jungen Umberto Eco die Möglichkeit, sich aus dem katholischen Bildungsmilieu zu befreien. Die Loslösung von seiner katholischen Prägung in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren war für Umberto Eco indes kein einfaches Unterfangen. Es sollte 8 Jahre dauern, wie Eco später erklären wird, bis er nach der Indoktrinierung durch den Faschismus auch die Fesseln des katholischen Dogmatismus abgelegt haben wird. Nach dem Beginn seines Studiums der Philosophie und Literatur wird Eco in die nationale Leitung der Gioventù Italiana di Azione Cattolica berufen. Dieses kirchliche Engagement wird bei Eco bis zum Jahr 1954 andauern. Zu diesem Zeitpunkt werden die weltanschaulichen Differenzen innerhalb der Dachorganisationen Azione Cattolica immer sichtbarer. Als 1954 der progressive Vorsitzende der Gioventù di Azione Cattolica, Mario Rossi, durch Pius XII. Auf autoritäre Weise seines Amtes enthoben wird, kommt es zu einer bis dato ungekannten Rücktrittswelle von nationalen und regionalen Leitern der katholischen Jugendorganisationen. Umberto Eco ist einer von ihnen.
Es gibt in der Jugendorganisation bestimmte marxistische Tendenzen, linke Tendenzen, die mit dem kirchlichen Glauben zusammengeführt werden sollen. Und da sperrt sich die Kirchenführung radikal. Und das ist für Eco der Anlass, dann auch mit der katholischen Kirche zu brechen. Er wird nie wieder als Gläubiger in die Kirche zurückkehren. Aber es ist definitiv so, dass die frühe katholische Prägung, die er erfahren hat, ihn sein Leben lang begleitet, als Wissenschaftler begleitet. Also er guckt aus der wissenschaftlichen Perspektive auf die katholische Kirche drauf. Sein erster Roman, Der Name der Rose, spielt in einem Kloster. Und auch für die anderen Romane ist die Kirche immer eine wichtige Instanz, an der er sich abarbeitet, die er ja teils mit Faszination, aber eben teils auch sehr kritisch betrachtet.
Erik Schilling, Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Herausgeber des Umberto Eco-Handbuches.
Der katholischen Prägung Umberto Ecos ist auch sein lebenslängliches Interesse für das Mittelalter geschuldet. 1954 beendet Eco seine Dissertation über das Ästhetikproblem im Werk des mittelalterlichen Theologen und Philosophen Thomas von Aquin. Er hat die Arbeit zu Beginn seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, wird er später bekennen, im Geist der Hingebung an das religiöse Universum des heiligen Thomas von Aquin begonnen. Erst im Laufe seiner wissenschaftlichen Beschäftigung wird er das Attribut heilig aus dem Titel der Dissertation entfernen. Anstatt einer subjektiv-intuitiven, auf Einfühlung basierenden Interpretation findet Eco zunehmend einen historiographischen Ansatz. Er entwickelt ein Denken, das sich der Erforschung gesellschaftlicher Verhältnisse widmet. Um eine Geschichte über eine mittelalterliche Theorie der Kunst zu schreiben, so folgert der junge Wissenschaftler Eco, dürfe man nicht nur thomistische Schriften, sondern müsse auch Kleidung, Schmuck, Waffen, Architektur, Glasmalerei oder die Metallverarbeitung jener Zeit berücksichtigen. Das führt ihn zu kunstsoziologischen Schriften und er studiert Marx, Engels und Gramsci. Mindestens genauso wichtig für seine Entwicklung ist jedoch seine Tätigkeit beim italienischen Fernsehen.
Als ich 1954 bei der RAI in Mailand anfing, war ich gerade erst 22 Jahre alt. Ich blieb dort, bis ich 27 war. In dieser relativ kurzen Zeit hatte ich nahezu das gesamte italienische Kulturleben kennengelernt, wozu andere mehrere Jahrzehnte benötigten. Da auch die Hochkultur der 50er Jahre zu Besuch ins Fernsehen kam, liefen mir auf den Gängen bedeutende Regisseure, Komponisten und Musiker über den Weg. Unter anderem bin ich damals Brecht und Stravinsky begegnet, aber auch Berlioz und Maderna, Boulez und Stockhausen. Dieses Medium gründlich von innen zu kennen, war ein Vorteil, den ich anderen Intellektuellen, die sich damals ebenfalls mit der Massenkultur beschäftigten, voraus hatte. Auch Adorno kannte das Radio nur als Hörer, hatte aber nie in einer Radioanstalt gearbeitet.
In diesen Zeitraum fällt auch seine Lektüre von James Joyce, dessen Ulysses er auch im Kulturprogramm einsetzt. Gemeinsam mit dem Komponisten Luciano Berio entsteht 1958 das Radioexperiment Omaggio a Joyce. Ecos Beschäftigung mit der internationalen Avantgarde fließt auch in wissenschaftliche Publikationen ein. 1958 hält Eco erstmals einen Vortrag, der später in dem 1962 veröffentlichten Sammelband Das offene Kunstwerk erscheinen wird.
Opera Aperta ist insofern wirklich ein Paukenschlag von Eco. 1962 erschienen, da ist er 30 Jahre alt. Insofern ein Paukenschlag, als er sich gegen die herrschende Interpretationsmeinung stellt. Die herrschende Interpretationsmeinung ist diejenige, dass man versuchen müsse, den Text oder das Kunstwerk bestmöglich zu verstehen, so wie es sei, oder vielleicht auch so, wie es von seinem Autor, seinem Verfasser gedacht sei. Und was Eco jetzt dagegen macht, ist, dass er sagt, nein, das Kunstwerk ist ja überhaupt dann erst ein Kunstwerk oder ein Text, wenn es von irgendjemandem wahrgenommen wird, wenn es angeschaut wird, wenn es gelesen wird. Das heißt, wir müssen die Rolle des Rezipienten, der Rezipientin viel stärker in den Blick nehmen und versuchen zu verstehen, was denn diejenigen, die ein Kunstwerk angucken, überhaupt zu diesem Kunstwerk beitragen. Und das ist sehr, sehr viel, sagt er. Also viel mehr, als man üblicherweise annehmen würde.
In die Zeit der Beschäftigung mit dem offenen Kunstwerk fällt auch Ecos Beteiligung an der Gründung der Schriftstellervereinigung Gruppo 63, Gruppe 63. Die daran teilnehmenden Schriftsteller verbindet kein einheitliches Programm, sehr wohl aber eine Protesthaltung gegenüber der gegenwärtigen bürgerlichen Kultur.
Als ich zu Beginn der 60er Jahre mit Balestrini in einer Mailänder Pizzeria saß, trug dieser mir seinen Plan vor, eine italienische Entsprechung zu der deutschen Gruppe 47 zu gründen, also eine Art von Zusammenschluss junger Schriftsteller, die sich treffen, um gemeinsam über ihre Texte zu sprechen. Ich erinnere mich noch gut an die Worte Balestrinis. Wie diese Gruppe im Einzelnen beschaffen sein soll, weiß ich noch nicht. Jedenfalls muss ihre Schockwirkung ausreichen, um alle älteren Autoren an Herzinfarkt sterben zu lassen.
Als sich die neo-avantgardistische Gruppierung Gruppo di Santa Tre 1963 gründet, lehrt Umberto Eco bereits seit 2 Jahren als Privatdozent für Ästhetik an der Universität von Turin. In den nächsten Jahren befindet er sich im Zentrum der wichtigsten ästhetischen und politischen Debatten Italiens. Er bezeichnet diese neue Schriftstellergeneration als Neptun-Generation, die mit kühlem Verstand das Feld der Literatur mit dem Instrument des Sprach- und Formexperiments analysiere. Gemeinsam ist den Neo-Avantgardisten die Ablehnung der postromantischen Poesie der Innerlichkeit und des neorealistischen Romans. Mit Fortdauer der Tätigkeit der Gruppo di Santa Tre treten jedoch die ersten Risse auf. Hatte Eco die avantgardistischen Formexperimente der Gruppo di Santa Tre zu Beginn ihres Zusammenschlusses noch begrüßt, kritisiert er Jahre später das Verharren in der avantgardistischen Pose. Mit der Zeit, so argumentiert Eco, verliere sich die Innovationskraft des avantgardistischen Experiments und laufe sich irgendwann tot. Früher oder später bediene die Avantgarde nur noch den Kunstmarkt und erziele keine Bürgerschreckeffekte mehr. 1972 wird Eco seine Skepsis gegenüber dem avantgardistischen Formexperiment in der Literatur auf den Punkt bringen, indem er, von vielen Weggefährten kritisiert, den Rückgriff auf traditionelle Formen, die Rückkehr zur Fabel propagiert. Für den späteren Verfasser des Bestsellerromans »Der Name der Rose« ist dieser Entwicklungsschritt von wegweisender Bedeutung.
Er spricht von so einem menschlichen Grundbedürfnis, zum Beispiel im Roman nachvollziehbare Handlung irgendwie erzählt zu bekommen. Sagt der Mensch, will ja auch Geschichten hören, aber deswegen muss es nicht banal sein. Man kann es durchaus ein bisschen ironisch machen oder verfremden. Man muss deswegen nicht auf traditionelle Handlung völlig verzichten.